Kommen wir mal zur westdeutschen Geschichtsschreibung. Demnach war 1989 die DDR pleite, was bis heute der Grund allen Übels in den ostdeutschen Bundesländern ist. Wie sehen Sie das?
Es wurde ja sehr viel unmittelbar nach der Veröffentlichung und bis heute mit diesem sogenannten Geheimpapier Schürers gearbeitet. Das war eine Vorlage, die unter seiner Leitung und Leitung von Charles Kolodkowski und dem Außenhandelsminister ausgearbeitet wurde, in dem die Probleme der DDR aufgezeigt wurden und eine Schlussfolgerung. In diesem Papier wird eine Höhe der Schulden von 48 Milliarden D-Mark, also Verschuldung, ist jetzt nur bezogen auf westliche Länder, indem mit Valuta Devisen bezahlt wurde, nicht auf die RGW-Staaten, hatte die DDR ein Guthaben, also Forderungen auch von mehreren Milliarden, insbesondere auch gegenüber der UdSSR. Sie wurde im Herbst 1989, als schon der Wechsel von Honecker auf Krenz und Modo war Ministerpräsident, vollzogen, wurde veröffentlicht. Wenige Zeit danach hat Schürer selbst diese Zahl korrigiert, gesagt, wir haben da nicht berücksichtigt, es gab eine gesonderte faktisch, der völlig losgelöst war vom Planfonds des Beauftragten hier für die Beziehungen mit den nicht-sozialistischen Ländern, also kapitalistischen Staaten, Charles Kolodkowski, um dort notwendige Importe, auch teilweise um Umgehung der Embargo-Bestimmungen realisieren sollte. Und die waren völlig losgelöst, erschienen kein Plan. Und die wurden, wo bestimmt auch einige Milliarden Guthaben waren, die wurden dann einbezogen. Es wurde gar dann weitere Korrekturen, die letzten Endes immer zu einer Verringerung dieser Summe führten. Und in 1999 wurde ein Bericht der Bundesbank, die ja nicht für DDR-Sympathien stehen wird, veröffentlicht. Ein Bericht, der auf sehr umfangreichen, detaillierten Untersuchungen beruhte. Und der kam zum Schluss, dass nicht eben diese Summe von über 40 Milliarden, sondern 20 Milliarden, ich glaube genau waren es 19,9 Milliarden D-Mark, die ausgewiesen wurden. Also ein doch quantitativ und damit auch qualitativ andere Größe. Die DDR hat bis zum Ende immer ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Es gab kein Problem bei Kreditrückzahlungen, bei den Zinszahlungen und hatte damit auch einen guten Standard bei der Einstufung eben der Kreditwürdigkeit im Unterschied zu mehreren EU-Ländern heute. Und wenn wir vergleichen diese Größe von 20 Milliarden D-Mark, so sind das bezogen auf die Bruttoinlandsprodukt, also die äußere Verschuldungsquote, wenn man so will, die etwa bei Bruttoinlandsprodukt jetzt umgerechnet 89 zwischen 350 und 400 Milliarden lag, so sind das rund 5%. Vergleich dazu heute Länder wie Griechenland, Spanien, Portugal liegen bei einer äußeren Verschuldungsquote von 50%. Also man sieht, daraus, das ist schon eine ganz andere Dimension. Also in dem Sinne und damals schon und auch unter den heutigen Bedingungen kann man nicht sagen, die DDR war bankrott. Es war schon ein Riesenproblem, diese Schulden, weil sie sehr kurzfristig waren und sehr hohe Exportanspannungen forderten. Sie hätten dazu geführt, weil es darauf ankommt, exportieren, ohne Rücksicht auf die erzielten Erlöse, dass ein viel größerer Teil des Inlandsprodukts abgezogen worden wäre und das natürlich Konsequenzen dann wieder für Konsumtion und Investitionsmöglichkeiten gehabt hätte. Also es war schon ein Riesenproblem, aber und die DDR-Schwierigkeiten, die inneren Disproportionen wurden Ende der 80er Jahre größer, aber ich bin der Überzeugung, wenn man realistisch rechnet, die DDR war nicht bankrott, wie es in den nächsten Jahren weitergegangen wäre, ob sie existenzfähig gewesen wäre, ist eine theoretische Frage. Ohne Sowjetunion, ohne Einbindung in den RGW war die DDR nicht existenzfähig, sodass sie sowohl aus inneren Gründen als auch aus äußeren, ohne dass sie zahlungsunfähig war oder als Staat bankrott war, eben nicht mehr perspektivisch existenzfähig war.
Im Juli 1990 bekam die DDR dann die heiß ersehnte D-Mark. Nach dem Anschluss wurde unter den Fittichen der Treuhandanstalt alles privatisiert, was bei drei nicht auf den Bäumen war. Wie wirkte sich das denn auf die Wirtschaft der DDR bzw. der ostdeutschen Bundesländer aus?
Naja, die Einführung der D-Mark war, es war ja damals auch umstritten unter den Experten, nicht nur Kritik der Ökonomen aus der DDR, sondern auch maßgeblicher BRD-Vertreter wie der damalige Bundespräsident Pöhl, auch vom Sachverständigenrat, dass eine überstürzte Einführung der D-Mark, also mit der Währungsunion, verheerende wirtschaftliche Folgen für die DDR-Wirtschaft haben würde. Das war eigentlich eine Einsicht, die allgemein unter Experten in Ost und West vorhanden war. Das waren dann politische Gründe, natürlich auch stark beeinflusst durch eine Bevölkerungsmehrheit, muss man schon sagen, in der DDR, die eben sehr eine schnelle Einigung, Vereinigung und auch D-Mark haben wollte. Kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zu ihr. Also das waren diese politischen Faktoren, die das begünstigt haben und dann auch diese schnelle, überstürzte Einführung bewirkten. Es hätte andere Möglichkeiten gegeben, einer schrittweisen auch Umstellung der Betriebe auf diese neuen Bedingungen. Aber das wurde alles nicht gegangen, sondern radikal eingeführt. Und das führte faktisch zu einer Aufwertung, die vor allem für die äußeren Beziehungen, also Export-Import-Beziehungen, auf das Dreifache, also kann man darüber streiten, ob es drei-, vierfache war, ebenfalls mit zu einer Aufwertung der ganzen Kosten und der Realisierungsbedingungen auf den internationalen Märkten, die die Mehrheit der DDR-Betriebe nicht verkraften konnten. Und ohne eine Umstellungszeit auf die neuen Bedingungen war vorprogrammiert, dass die Mehrheit der Betriebe eben ihre Existenzbasis verliert. Es gab Untersuchungen damals, die ungefähr zu einem Ergebnis kamen, ein Drittel der Betriebe ist mit einer kurzen Anpassungszeit existenzfähig und kann es unter den neuen Wettbewerbsbedingungen kann sich langfristig entwickeln. Ein zweites Drittel, die eine längere Übergangszeit erfordern, entsprechende Investitionen, Sanierung, Produktionsprogramm ändern, aber doch langfristig eben existieren, ökonomisch sich behaupten können. Und ein letztes Drittel, das eben unter diesen Bedingungen nicht mehr wettbewerbsfähig ist und insolvent sein würde. Im Prinzip blieb es nicht nur bei diesem letzten Drittel, sondern das zweite Drittel wurde auch voll liquidiert. Und beim letzten Drittel, bei dem ersten Drittel, also die wirklich existenzfähig waren, ist es auch nur ein Teil gelungen zu überleben. Da gab dann das Zusammenwirken mit der Treuhand, Privatisierung. Ein Grundproblem war ja, dass die westdeutsche bundesrepublikanische Wirtschaft, Industrie in der Lage war, sie hatte Überkapazitäten, die DDR-Nachfrage voll zu decken. Und das war ja mit eines der Hauptinteressen, DDR und dann auch im erweiterten Sinne Ostmarkt zu gewinnen für den Absatz der Erzeugnisse. In dem Sinne bestand kein ökonomisches Interesse am Weiterbestehen von der DDR-Wirtschaft und wurde auch die Treuhandpolitik ausgenutzt, um wettbewerbsfähige Unternehmen, zum Beispiel wichtige Teile des Werkzeugmaschinenbaus, Textil- und polygraphische Maschinenbau, die Konkurrenten auf den internationalen Märkten auch waren oder auch in Deutschland zu liquidieren. Das war eigentlich die verheerende Wirkung der Treuhand, dass für geschenkt faktisch für minimale Mittel Betriebe übernommen wurden, die Belegschaften innerhalb kurzer Zeit auf ein Zehntel etwa zurückgingen, teilweise weiter produzierten, ein ganzer Teil dann eben liquidiert wurde, weil sie als unliebsame Konkurrenten waren für denjenigen, der sie aufgekauft hat. Und so historisch einmalige Deindustrialisierung in der DDR eintrat. Die Produktion der Industrie ging innerhalb eines Jahres, also 90 oder zwei Jahre, 90, 91, auf etwa ein Drittel zurück. Also zwei Drittel geschrumpft. Das war natürlich einschneidende Wirkungen, sowohl für die Beschäftigung, die Beschäftigtenzahlen schmolzen rapide ab und die Arbeitslosigkeit, die erst Kurzarbeiter, wurden ja Übergangslösungen und dann Arbeitslosigkeit, ein unbekanntes Phänomen in der DDR, wurde dann zu einer Massenerscheinung.